Der Beginn des Jahres 25, das wird nicht ein Geschaukel, ein Geplänkel sein. Da werden viele, viele Paukenschläge auf uns zukommen. Wir haben im Moment eine Gewichtung, die nicht natürlich ist. Ich sage zum Beispiel, dass wir Nvidia nicht mehr kaufen. Das ist der absolut sichere Weg, um sein Geld zu verlieren. Kein einziger dieser Crash-Propheten, die Millionen Klicks produzieren, hat Recht behalten. Nö, jetzt werde ich viele wieder provozieren. Das Jahr 25 könnte in die Geschichte eingehen. Und zwar im positiven Sinne.
Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Mario Lochner und ich bin heute zurück aus Zürich und zwar mit Moimir Linker. Er ist Vermögensverwalter aus der Schweiz von der Acfif International AG. Herzlich willkommen.
Ja, willkommen bei mir, Herr Lochner.
Ja, danke für die Einladung.
Sehr gerne. Willkommen natürlich an Ihre Follower. Wie immer, jedes Mal zu Beginn. Und bevor wir loslegen, auch nochmal betreffend des letzten Interviews herzlichen Dank für die Feedbacks und für die zahlreichen Fragen. Weiß ich sehr zu schätzen.
Und Leute, wenn ihr es feiert, dass Moimir Linker wieder auf meinem Kanal ist, dann gerne lasst uns einen Daumen nach oben da. Bislang war das Feedback wirklich gigantisch und ja, sie lagen auch wirklich sehr richtig. Da kommen wir gleich dazu. Ich habe mir hier ein paar Haken gesetzt. Steigen wir doch mal mit dem Aktuellen ein, wo wir gerade stehen. Trump-Rally. Es war viel los in letzter Zeit, auch noch das Ampel aus. Jetzt sollte man lieber Gewinne mitnehmen?
Wie immer müssen wir zu Beginn beginnen zu diversifizieren. Und zwar, wie ich das immer tue, Schweiz, Deutschland, Europa, Asien, Emerging Markets und natürlich auch die USA. In der Schweiz ein Tal der Tränen, der Schweizer Franken. Leider Gottes sind meine Prognosen wirklich in dieser Hinsicht mehr als eingetroffen. Der Franken wird stärker. Nationalbank hat die Zinsen gesenkt. Wir haben darüber letztes Mal gesprochen. Es hat nicht viel gebracht. Der Schweizer Franken jagt ein Rekordhoch nach dem anderen. Und es wird zunehmend zu einem Problem, gerade für den Mittelstand. Deutschland, Paukenschlag. Deutschland ist befreit von der Ampel. Alles schreit nach einem Neubeginn. Er wird auf uns zukommen. Ich habe große Bedenken, beziehungsweise Sie wissen, dass ich mich mit meinen politischen Meinungen immer zurückhalte. Aber es wird sehr, sehr spannend sein, wie die Wahl ausgeht und wie regierbar Deutschland sein wird. Mhm. Und da steuern wir in eine, mit Sicherheit, eine Art ja Ungewissheit, weil welche Koalition sich bilden können und so weiter, ist wirklich völlig offen. Und wir wissen ja, dass die Börse eines nicht mag, Unsicherheit. Das wissen wir. Mit schlechten Ereignissen kann sie sehr prägnant und schnell umgehen. Mit Unsicherheit hat sie Mühe. Und da hoffe ich, dass das nicht zu krass kommt. Ich glaube aber auch, dass das nach dem Motto politische Börsen haben kurze Beine. Und das wird auch da der Fall sein. Dann Paukenschlag Amerika. Logisch, Mr. Trump hat es geschafft. Er hat es überraschend deutlich geschafft. Das Positive daran ist, sortieren wir es mal, es gab ein sehr klares Ergebnis und die Wahl war am nächsten Tag entschieden. Es ging nicht in die Verlängerungsphase, es wurde nicht diskutiert, fehlen ein paar Stimmen, muss Florida zum 10. Mal ausgezählt werden, das ist nicht geschehen, Gottlob. Das heißt, wir haben ein klares Votum der Wähler, Trump hat die Macht. Die Frage wird sein, was wird der US-Dollar tun, was werden die Zinsen machen? Wie groß wird der Druck sein von Trump auf die Fed, um die Zinsen dementsprechend seinem Wunsch nachzusenken? Wie wird sich die mögliche Zollsituation und die möglichen Handelskriege auf den US-Dollar und auf die Inflation auswirken? Das wird in den nächsten Monaten abzuwarten sein. Wir wissen aber eines, die Börse hat Trump gefeiert, nicht zu Unrecht, wie ich finde, und Stillstand ist das Schlimmste, was einer Marktwirtschaft oder einer Volkswirtschaft geschehen kann. Das wird mit Trump nicht der Fall sein. Das heißt also, dass die Rekordstände in den USA, die nahezu Rekordstände in Deutschland, Wall of Worry, Prinzip Hoffnung und in der Schweiz, wie gesagt, die Währungssituation, die Zinsen, das werden die dominanten Themen sein für den Rest des Jahres, aber auch für den Beginn des Jahres. Und wir dürfen eins nicht vergessen. Der Beginn des Jahres 25, das wird nicht ein Geschaukel, ein Geplänkel sein. Da werden viele, viele Paukenschläge auf uns zukommen. Amtsantritt von Trump, was wird er tun politisch, außenpolitisch? Was wird die Schweizerische Nationalbank tun? Wie werden sich die Prognosen in Deutschland entwickeln? Es wird ein extrem spannender Jahresbeginn des Jahres 25 werden.
Und wie stellen wir uns da jetzt am besten auf? Weil bei Trump könnte man ja sagen, das ist schon priced for perfection. Also die Börse ist davor gut gelaufen, danach richtig gut gelaufen. Und natürlich gibt's Hoffnungen, natürlich kann es gut gehen. Aber Sie haben es gerade beschrieben, ja, können die Zinsen so fallen? Viele fürchten ja, dass Trump inflationär wirken wird. Und da gibt es natürlich schon auch viele Risiken. Dann ist Elon Musk an Bord, also viele Unberechenbarkeit, Sie haben es gesagt, Unsicherheit, die kann natürlich positiv ausgehen, die kann aber dann natürlich auch ja für Enttäuschungen sorgen. Und das ist jetzt die Frage, also ist da schon zu viel Hoffnung drin? Wird da dann vielleicht ganz mal schnell viel Luft abgelassen?
Schauen Sie, in erster Linie sind es die Unternehmen, die Geld verdienen. In erster Linie sind es die Unternehmen, die eine Volkswirtschaft bilden, wo Arbeitnehmer mit ihrer täglichen Leistung etwas dazu beitragen und mit ihren Steuern das System am Leben erhalten. Das ist das Prinzip einer funktionierenden Marktwirtschaft. Ich denke, da sind wir uns absolut einer Meinung. Da sind wir uns einig. Gut. Wir beide wissen, wie groß das erste Interview, was wir geführt haben, sogar das zweite war noch vor Beginn des dritten Quartals. Also die Ergebnisse des dritten Quartals haben eine deutliche Sprache gesprochen. Die Banken haben geliefert. Es gab Paukenschläge wie Tesla, Netflix und so weiter, also Tech-Titel, die wirklich geliefert haben. Und das ist für mich die Basis des Ganzen. Man sprach darüber, dass Banken kollabieren werden. Man sprach darüber, dass es Pleitewellen gibt, Refinanzierungsprobleme, Carry-Trades in Japan. Das Ganze hat sich alles in Luft aufgelöst. Sie haben mich gefragt bei unserem letzten Interview, wie schätzen Sie die Situation im Nahost ein? Ich habe gesagt, nehmen Sie bitte meine persönliche Haltung daraus. Dass ich Kriege ablehne, das interessiert die Börsen überhaupt nicht. Sie interessiert nur die Zusammenhänge, wie ich es gesagt habe. Konflikt, steigender Ölpreis, Inflationsangst. Mit Verlaub, was beherrscht die Schlagzeilen im Moment? Nicht mehr der Nahostkrieg und nicht mehr der Ukraine-Krieg.
Der Carry-Trade.
Oder der Carry-Trade.
Interessiert auch keinen mehr.
Eben, Verfügbarkeit. Der Truthahn. Die Informationen sind für die Menschen nicht verfügbar, also sind sie aus dem Kopf. Was ist verfügbar im Moment? Verfügbar ist Deutschland, Neuwahlen, Bruch der Ampel und Trump und USA. So, jetzt müssen wir uns anschauen, wieder, es ist nicht, dass ich die Zuschauer langweilen will, aber wir befinden uns seit dem Kollaps von Lehman Brothers immer noch in einer Recovery-Phase. Das Finanzsystem war am Ende. Das habe ich zigmal gesagt, das werde ich immer wieder sagen. Und durch prägnante Ereignisse ist dieser Prozess immer wieder modifiziert worden. Ihre letzten Interviews habe ich mir mit Interesse alle angeschaut und Interviewpartner sagen alle immer das Gleiche. Ob es der Herr Beck ist, ob es der Krall ist, die sagen alle das Gleiche. Die Wirtschaft ist ein Prozess, es ist ein Organismus. Er lernt, er lebt, er passt sich an. Wie eine Mutation. Wie eine Mutation. Organismen überleben nur, wenn sie mutieren. Und das ist in der Biologie, in der Evolutionslehre, im Darwinismus ist es einfach so, dass wenn etwas nicht funktioniert, dann muss man es verändern. Und nur wer sich verändert, der kann überleben. Also liegt es in der Natur der Sache. Und wenn ich mir Amerika anschaue und ich schaue mir diesen Prozess an und ich sage, dass wir jetzt im Moment auf den Allzeithöchstständen sind oder nahezu auf den Allzeithöchstständen, dann hat es seine Berechtigung. Risiken gibt es immer, die wird es immer geben. Volatilität gibt es immer, die wird es immer geben. Aber jetzt komme ich zum Kernpunkt. Die Indizes sind auf dem Allzeithoch. Das haben wir zigmal besprochen und ich kann es nicht genug betonen. Wir haben im Moment eine Gewichtung, die nicht natürlich ist. Und da sehe ich die Gefahr drin, dass wenn einzelne Titel Luft ablassen, werden die Indizes fallen. Nicht, weil die Märkte so stark verlieren, sondern einzelne Titel. Und wenn ich mir ansehe, dass zum Beispiel die Magnificent Seven mittlerweile 70% des S&P 500 Gewichtes ausmachen. In der Schweiz haben wir das ja schon diskutiert, dass in der Schweiz auch im Webinar hatten wir das Thema ganz klar analysiert, dass 3-4 Titel 50% des Index ausmachen. Das ist eine Entwicklung, die es historisch nicht gab. Da muss man über die Bücher gehen, da muss man sich Gedanken machen, denn wenn diese Titel nicht hochgepusht worden wären, dann wären die Indizes auf einem absolut moderaten Niveau. Unter Schwankungen, unter einer normalen Langzeitentwicklung wären sie völlig gesund bewertet. Und wir können nicht von einer Blase sprechen, wenn ein Unternehmen wie Nvidia durch die Decke geht, was auch seine Berechtigung hat. Das gilt es zu modifizieren, das gilt es zu setteln. Und darüber muss man sich Gedanken machen. Nicht über die Märkte allgemein, sondern über die Zusammensetzung der Indizes, die diese Indizes auf diese Rekordstände hochgeschossen haben.
Da kommen wir gleich noch dazu. Steilvorlage Nvidia. Die bringen ja bald Zahlen. Wir sind jetzt noch davor. Geht's noch weiter hoch oder ist das wirklich langsam schon ausgereizt?
Es gab Kritik, als ich gesagt habe, 150 ist unser Ziel. 150 ist erreicht. Wir haben die Positionen etwas gestutzt, etwa um ein Drittel runtergefahren. Aber Nvidia ist ein Titel, den muss man haben. Wenn man einen Index replizieren will, kommt man an Nvidia nicht vorbei. Und das sind eben diese Zwänge, die wir gerade angesprochen haben. Auch die Problematik ETF, picken, not picken. Das, was wir schon ein paar Mal besprochen haben. Nvidia, wenn ich den Index abbilden will, wenn ich mit dabei sein will im Mainstream, muss ich sie haben. Ich muss gar nichts. Ich muss das haben, was der Kunde will und was dem Kunden nützt. Also müssen wir jetzt einen Schritt weitergehen und das ist das, was wir auch bei der Aquif tun, dass wir uns das Risikoprofil des Kunden anschauen und schauen uns an, ob er einen Index repliziert oder nicht. Entschuldigung, interessiert mich nicht. Jeder Kunde hat sein eigenes Depot, seine eigene Risikostufe und somit auch seine eigene Benchmark.
Aber ist es für den Kunden dann am Ende nicht besser, weil die ETFs laufen ja? Weil es sagen alle mal, ja, die sind groß, aber bislang kein Problem, oder? Also da fahre ich mit dem ETF doch super. Brauche ich da überhaupt einen Vermögensverwalter?
Ja, ein Breitbandantibiotikum löst auch ein Problem, aber eine spezielle Therapie. Ich mache eine Kultur, schaue mir die Bakterien an und dann weiß ich genau, welches Medikament oder Antibiotikum ich spezifisch einsetzen muss. Natürlich funktioniert auch ein Breitband, also hat Nebenwirkungen. Und wir versuchen, die Nebenwirkungen so weit wie möglich zu reduzieren. Es ist überhaupt eine Faszination, wenn Sie das Thema ansprechen, das Verhältnis zwischen Wealth und Health, zwischen Vermögen und zwischen Gesundheit. Und auch das Verhältnis zwischen einem Vermögensverwalter und zwischen seinen Kunden. Schauen Sie, diese Frage, die Sie mir jetzt stellen, diese Frage ist so alt wie die Vermögensverwaltung selbst. Wozu braucht es einen Vermögensverwalter? Ich kann Ihnen nur aus Erfahrung Dinge berichten, wo ich ruhigen Gewissens sagen kann, ja, dieses Pi mal Daumen 1% pro Jahr kann manchmal Existenzen retten. Und wenn ich darüber spreche, Wealth und Health, oder wenn ich über das Verhältnis Vermögensverwalter zu seinen Kunden spreche, dann ist es eigentlich schon faszinierend. Schauen Sie, wenn ich beispielsweise sage, ein Automechaniker kann sein Auto problemlos selbst reparieren, ein Maler kann sein Haus renovieren, seine Wände streichen, der Koch kann für seine Familie ein Essen kochen. Ob jetzt ein Priester seiner Tochter eine Beichte abnehmen würde, wage ich zu bezweifeln. Ob ein Chirurg sein eigenes Kind operieren würde, würde ich auch bezweifeln. Ob ein Psychotherapeut sein eigenes Kind in die Psychotherapie aufnehmen würde, wage ich noch mehr zu bezweifeln. Was ich damit sagen möchte ist, wenn Emotionen ins Spiel kommen, braucht es eine externe Person, eine externe Partnerschaft, einen Sparingspartner, um rational zu Entscheidungen zu gelangen, die neben der Gesundheit und dem Weltfrieden das Wertvollste ist, was wir haben, unser erarbeitetes Vermögen. Und deswegen bin ich der Überzeugung, dass manche Entscheide mit einem Vermögensverwalter bedeutend besser zu treffen sind. Und wenn Sie zum Beispiel sagen, ich kaufe einen ETF, ja, natürlich, dann habe ich erstmal das Problem, picken, nicht picken, ist das eine. Das zweite, die Individualität. Ich brauche das komplette Anlageuniversum, um einem Kunden spezifisch das zu geben, was er für die Erfüllung seiner Ziele braucht. Wenn ich ETFs habe, dann habe ich die Entscheidung, gehe ich nach Deutschland, gehe ich nach Japan, gehe ich in das Segment, in die Branche, in die Branche. Ich muss präzise mit einem Skalpell. Der Kunde braucht eine Lösung und wir versuchen ihm diese Lösung absolut maßgeschneidert darzulegen. Und da ist die Individualität für mich an oberster Stelle.
Was Sie da genau picken und wie Sie arbeiten, weil Sie machen das ja nicht nach Bauchgefühl, sondern auch wissenschaftlich, das schauen wir uns gleich noch an. Das ist, glaube ich, auch für euch interessanter, mal hier einen Einblick in den Maschinenraum zu bekommen. Not picken, haben Sie vorher gesagt. Das würde mich noch schnell interessieren. Was picken Sie denn gerade nicht? Weil Stockpicking, das ist ja ein super Learning von Ihnen. Stockpicking heißt natürlich Aktien wählen, aber vor allem auch Aktien nicht wählen. Was ist denn gerade völlig unsexy?
Ich sage zum Beispiel, dass wir Nvidia nicht mehr kaufen. Okay. Das ist das allerbeste Beispiel. Wir halten sie in den Depots, wir sind dabei, die Bestände zu reduzieren, aber wir kaufen sie nicht. Und der Nasdaq 100, und das ist das prägnanteste Beispiel, was eigentlich alle Fragen beantwortet. Das beantwortet alle Fragen. Nvidia, wir kumulieren sie, das heißt, wir behalten sie in den Depots, wir dezimieren sie, je nach Gewicht, wir rebalancen, wir gehen mit dem Markt mit und schauen, dass die Position eine Halteposition ist, aber es ist mir zu aggressiv, diese zu kaufen. Klar, habe ich einen Kunden, der zu mir sagt, Linker, ich möchte gerne mein Geld erhalten. Und was wir in letzter Zeit immer mehr hören, und das ist etwas, was mich persönlich sehr beschäftigt hat, und gerade auch nach unseren Interviews, wo viele Menschen angefragt haben bzw. sich informiert haben, die Angst ist sehr, sehr groß. Und die Leute suchen, die Menschen da draußen suchen nach Sicherheit. Ich habe das Wort Mind Peace so oft gehört. Das hat mich sehr bewegt und sehr beeindruckt. Und Mind Peace ist etwas, was Sie einem Kunden dann geben können, wenn er sich geborgen, wenn er sich sicher fühlt. Und er fühlt sich sicher nicht geborgen und sicher, wenn Sie ihm ein Depot mit ETFs vollkleistern, sondern er möchte sein Profil erfasst haben. Er möchte seine Ziele definiert haben. Er möchte, dass ihm die Angst vor der Zukunft genommen wird. Und das Resultat ist, und das ist das Schönste für uns, wenn ich beispielsweise Kunden sitzen habe, die mit ihren 20, 22, 24 Jahre alten Kindern da sitzen und planen generationsübergreifend. Das ist das größte Kompliment, was sie bekommen können, denn diesen Mindpiece können sie diesen Menschen geben. Und das wird immer wichtiger und das wird diese Sicherheit und dieses Zukunftsdenken ist das, was ich damit sagen will. Und das ist das, was ich sage, wenn ich sage, dass jeder Kunde seine eigene Benchmark hat. Wenn jemand zu mir kommt und sagt, erhalte mein Kapital generationsübergreifend, ich möchte gerne in Ruhe leben und in Sicherheit leben, dann ist das ein Ziel. Und ich bin mit 2, 3, 4% vollkommen zufrieden. Das ist die eine Seite der Medaille. Oder Sie haben einen 40-jährigen Manager mit Top-Gehalt, der zu uns kommt und sagt, Linker, schlag den Nasdaq 100. Dann ist das eine ganz klare Geschichte. Zu dem einen muss ich sagen, du hast eine Volatilität von vielleicht 4, 6, 8%. Bei dem anderen muss ich sagen, du musst mit einer Volatilität leben können von 20, 30%. Wenn du dazu bereit bist und deine Risikofähigkeit und deine Risikoaversion lassen das zu und du kannst trotzdem ruhig schlafen und du fühlst dich mit deinem Portfolio wohl, dann ist es der Auftrag. Und den versuchen wir natürlich zu erfüllen. Aber diesen Auftrag glaube ich nicht, dass ich ihn im Moment mit Nvidia erfüllen kann, sondern den Nasdaq 100 zu schlagen, muss es andere Dinge geben.
Das ist jetzt das Spannende, weil das klingt natürlich immer einfach, aber Butter bei die Fische. Vielleicht kommen wir mal zum Fundament, zur Strategie. Wie schlägt man den Nasdaq 100?
Den Nasdaq 100 schlägt man, ich sage nicht, dass wir den Nasdaq 100 immer schlagen, um das geht es gar nicht. Es geht darum, wie gesagt, die Ziele des Kunden zu schlagen. Und wenn es darum geht, den Nasdaq 100 zu schlagen, dann wird unser Algorithmus uns helfen und der menschliche Verstand im Rahmen unserer Komiteesitzungen den Rest dazu beitragen. Wir haben ja grundsätzlich etwa 50, 60 Aktien und 50 Obligationen, die in unserem Anlageuniversum präsent sind. Das ist wie eine Speisekarte. Sie können sich das vorstellen wie eine Speisekarte, auf denen diese Gerichte oder diese Titel stehen. Jetzt haben Sie einen Kunden, der ist Vegetarier, der eine ist gegen Gluten allergisch, der eine ist das, der andere ist das. Und wenn jetzt jemand zu Ihnen kommt und sagt, ich bin allergisch gegen Salz und ich bin vegan, ich möchte aber den Nasdaq 100 schlagen, dann können Sie ihm nicht ein Rindsfilet auf den Tisch legen, was schön gesalzen, gepfeffert ist. Das ist logisch. Das ist ja in der Natur der Sache. Also ich kann ein Fertiggericht nehmen, ein ETF, und serviere ihm einen aufgewärmten Teller voller Spaghetti aus der Mikrowelle. Dann ist das ein ETF. Nein. Ich muss genau wissen, was er will. Ich muss seine Ziele definieren und seine persönlichen Restriktionen. Und dann kann ich aus dieser gesamten Speisekarte diese Gerichte auswählen und zusammenstellen, das Menü komponieren. Dieses Menü läuft vorher durch den Algorithmus.
Das ist spannend.
Und unser Algorithmus,
was passiert?
Sie haben ihn gesichtet. Das ist ja kein Geheimnis. Sie durften die Funktionsweise von mir dargelegt bekommen, weil er natürlich sehr komplex ist.
Das wäre die Frage an die Zuschauer, ob ihr da mal mehr Einblicke wollt oder ob das überhaupt möglich ist, dass man da mal...
Natürlich, das Geniale an diesem Algorithmus ist, dass die Signale monatlich generiert werden. Das heißt also, wenn ich diese Signale offenlege, dann kommen sie monatlich neu. Das ist das Schöne dabei. Und dieser Algorithmus ist einfach deswegen einmalig, weil er zwei Seiten bewertet. Er bewertet einmal die fundamentale Seite und er bewertet einmal die psychologische Seite. Aber bleibt aber immer noch die Frage... Gehen wir psychologisch oder gehen wir fundamental? Und die dritte Kolonne dieses Algorithmus ist, dass er Ihnen sagt, in welche Richtung Sie gehen sollen. Und vielleicht nochmal zur Erklärung, was überhaupt hinter der Wirkungsweise dieses Algorithmus steckt. Sie wissen ja, vielleicht jetzt für die nicht so versierten Zuschauer unter uns, die Renditen von Aktien unterliegen einer Normalverteilung. Quasi einer Gaußschen Glocke. Wie die Bäume, wie die Größe der Menschen. Es gibt ganz wenige Menschen, die sind 1 Meter und ganz, ganz wenige Menschen, die sind 2,30 Meter, aber die meisten sind halt 1,75. Das ist mit den Bäumen so, das ist mit den Körperzellen so, das ist mit allem so. Speziellerweise auch mit Renditen von Aktien. Das ist die klassische Annahme. Das ist die Basis jeder klassischen Analyse. Jetzt wissen wir ja aus der Marktpsychologie, dass Verluste mehr Schmerzen als Gewinne freuen. Das bedeutet, wir haben eine komplette Verzerrung, wir haben eine Asymmetrie. Wir laufen nicht mit einem 45-Grad-Winkel. Wir nehmen im Nutzen ab und werden immer risikoscheuer im Gewinn. Und unser Verlust ist viel größer. Die Negativwirkung der Verluste ist viel größer. Und dadurch entsteht eine Asymmetrie. Und diese Asymmetrie verzerrt komplett diese Normalverteilung. Das heißt, wenn ich mir die Renditen vom S&P 500 anschaue, der letzten 120 Jahre, dann kommen wir auf ein phänomenales Bild. Nämlich, dass die Verluste viel stärker empfunden werden und die Gewinne viel kleiner empfunden werden. Also ist die Normalverteilung der Renditen, so wie der Markt sie wirklich gegeben hat, gar nicht gegeben. Es kommt zu einer massiven Verzerrung. Das heißt, wenn man die Psyche der Anleger in diese Entscheidungsprozesse mit einbezieht, dann ist das die Realität. Nicht das, was der Markt liefert, sondern das, was die Anleger zu Entscheidungen führt. Und diese Entscheidungen sind verzerrt. Sie haben keine Symmetrie. Und mit diesen verzerrten Daten wird unser Algorithmus gespeist und gibt eine Empfehlung, ob man in die Richtung geht oder in die Richtung geht. Das krasse Beispiel vor 2 Jahren, Nvidia, fundamental eine Katastrophe, das Momentum neutral. Plötzlich sprang das Momentum an auf dem absolut klassischen aggressiven Kaufwert. Und der Algorithmus schlug nicht mehr vor, uns fundamental zu richten, sondern plötzlich ist er umgeschlagen und hat gesagt, ignoriere die schlechten Werte der Fundamentalität, sondern gehe nach dem Momentum. Das haben wir getan und der Rest ist Geschichte. Deswegen Nvidia, weil es das kürzeste Beispiel ist und auch das markanteste Beispiel ist.
Und das spuckt der Algorithmus jeden Monat aus, dann sozusagen für die Aktien, in die sie jetzt investieren, dass er sagt, zum Beispiel, es gibt jetzt ein Alarmsignal, fundamental. Oder wir sind gerade in der Momentum Rally, wenn wir in der drin sind, ist fundamental dann eh egal. Oder wie kann man sich das konkret vorstellen? Also
Richtig verstanden. Der Algorithmus sagt, aufgrund der Daten, mit denen gespiesen wird, rückwirkend, wie gesagt, die verzerrten Daten, die gefühlten Daten, das ist das Entscheidende, die vom Investor empfundenen Daten.
Aber was heißt das konkret? Also, dass die Leute dann, weil die Gewinne werden ja nicht so stark empfunden wie die Verluste, was heißt das dann quasi für den, zum Beispiel bei einer Nvidia jetzt, also dass die Leute dann drin sind und Gewinne haben, aber dass die dann mehr Gewinne wollen, weil sie die nicht so stark empfinden oder dass sie dann verkaufen, weil sie die Verluste finden?
Nein. Es geht um die Historie, es geht um die Geschichte. Mhm. Es geht darum, dass wir ja jetzt eine Entscheidung treffen müssen. Es geht immer um das Momentum. Und man weiß nie, und das ist für mich die größte Frage, seitdem es die Börse gibt, gehen wir fundamental oder geht man psychologisch? Geht man nach den Fundamentaldaten oder geht man nach der Psychologie? Ist für mich die größte Frage, seitdem es die Börse gibt. Meiner Meinung nach. Und diese Entscheidungsfindung ist sehr, sehr schwierig. Herr Lochner, einer Aktie ist es völlig egal, ob sie mit dir im Plus oder im Minus sind. Der Herr Lochner ist mit der Nvidia, sagen wir mal, 1400% im Plus. Der Linke hat sie letzte Woche gekauft bei 150 und ist bei 146, also sind 3% im Minus. Ob es jetzt 200% sind oder 50% Verlust ist, spielt keine Rolle. Eine Aktie ist es vollkommen egal. Das ist für unsere Zuschauer vollkommen fundamental und wichtig zu wissen. Einer Aktie ist es egal, ob sie mit dem Plus oder im Minus sind. Das interessiert die Aktie doch nicht. Und wenn ich danach investiere, dass ich sage, oh, ich kaufe jetzt eine Aktie, ich kaufe sie bei 100 und verkaufe sie bei 150 und dann warte ich, bis sie auf 130 sinkt und dann kaufe ich sie wieder und warte, bis sie auf 160 ist und das mache ich immer wieder. Das ist der absolut sichere Weg, um sein Geld zu verlieren. Die Momententscheidung ist wichtig. Ich muss jetzt und hier und heute anhand der fundamentalen Daten entscheiden oder anhand der marktpsychologischen Daten entscheiden. Und wenn ich diese Entscheidung treffe, muss ich sie auf jeden Fall momentbezogen treffen. Nochmal, der Moment ist wichtig, nicht die Historie ist wichtig. Die Historie gibt Ihnen eine Möglichkeit, die Daten zu verifizieren, welchen Weg Sie gehen sollen. Aber niemals bei der Entscheidungsfindung helfen. Weil nochmal, es interessiert die Aktie nicht.
Wäre das theoretisch mal möglich, was der Algorithmus ausspuckt, dass wir uns das vielleicht mal im nächsten Interview, dass wir uns das mal anschauen? Wäre das möglich oder ist das zu top secret?
Nein, das ist kein top secret, weil die Auswahl der Titel ändert sich ständig oder sie variiert und auch die Gewichtungen variieren. Es wird einem Anleger, es wird niemandem etwas bringen, das zu replizieren, weil das ein Prozess ist, der sich einfach ständig ändert und der bei uns monatlich stattfindet. Und ich kann gerne einen Auszug aus dem Algorithmus machen auf eine bestimmte Titelgruppe. Das kann ich gerne präsentieren und ich kann die Funktionsweise auch problemlos erläutern.
Also Leute, wenn ihr das sehen wollt, dann lasst mal die Daumen nach oben glühen. Kanal abonnieren natürlich, um das, wenn wir das machen, nicht zu verpassen. Und ja, schreibt gerne mal in die Kommentare, ob euch das interessiert. Ganz kurz vielleicht Anschluss dazu. Das ist ja eigentlich so ein klassischer Fehler, den viele Anleger machen. Man schaut jetzt auf die Börse und zum Beispiel eine Aktie, die ja auch brutal gelaufen ist, Palantir. Die habe ich zum Beispiel auch, ja, muss ich mir mal selber loben, im Depot. Die ist ja brutal gelaufen dieses Jahr. Und dann schaut man da drauf und Palantir stand, sagen wir mal, bei 30 und man hat einen Verdoppler, Verdreifacher und denkt sich, ah, jetzt nehme ich mal die Gewinne mit und pack das lieber in Bayer. Die ist ja um 70% gefallen. Naja, Palantir hat sich nochmal verdoppelt, Bayer ist jetzt nochmal abgeschmiert. Also ist das so der klassische Denkfehler, den Anleger einfach immer wieder machen oder der sogar in unserer Natur ist, dem man auch selber ständig widerstehen muss?
Sie sprechen jetzt den Dispositionseffekt an. Genau, ja. Das. Dispositionseffekt bedeutet, Gewinne zu früh zu realisieren, Verluste zu verdrängen. Warum? Ein realisierter Gewinn bereitet mehr Freude als ein Buchgewinn und ein realisierter Verlust bereitet mehr Schmerzen als ein Buchverlust. Man will sich ja belohnen und so weiter. Die Geschichte kennen wir alle. Und es ist einfach die Frage auch, dieses, das geht alles, wie ich das schon letztes Mal gesagt habe, auch die Zuschauer, ihre Follower werden merken, wie die Biases ineinander greifen. Das geht wieder Hand in Hand mit dem All-Time-High-Bias. Die Menschen glauben, wenn wir auf dem Allzeithoch sind, dann ist ein weiteres Allzeithoch sehr, sehr schwierig. Oder
50 allein gesehen, über 50 im S&P diesem Jahr.
Ja, also. Natürlich. Das ist genau das Gleiche wie, vielleicht ein dummes Beispiel, aber sie sind am Roulette-Tisch und es kommt hintereinander 10-mal rot. Ja, beim 11. Mal muss doch irgendwann mal schwarz kommen. Jetzt kann ja der Allzeithoch nicht mehr kommen. Unsinn. Beim 11. Mal ist die Wahrscheinlichkeit genauso groß, 50-50. Wenn ich die Null rausnehme, 49,3. Irgendwie sowas. Egal. Auf jeden Fall 50-50. Pi mal Daumen. Genauso ist es mit den Allzeithochs. Und genauso ist es jetzt mit Ihrer Frage. Sie müssen definieren, habe ich genug? Aber das muss ich auch jeder Kunde oder jeder Anleger auch fragen, wenn ich das transferiere auf die Vergangenheit. Und ich schaue mir jetzt das an und ich sage, diese Frage, die wir vorhin hatten, braucht es einen Vermögensverwalter? Ich kann ETFs haben und ich kann sie laufen lassen. Ja, mit Verlaub. Wenn ich ETFs laufen habe und es knallt, so wie vor 8 Wochen, oder wie zu Beginn von Corona, oder wie zu Beginn von Lehman, oder Griechenland, oder Fukushima, oder. Und plötzlich schmieren mir auch die ETFs 20-30% ab. Ja, dann muss ich doch auch irgendwo die Nerven behalten, nicht verlieren und muss wissen, was ich tun soll. Also so einfach ist das Ganze nicht. Oder ich lasse es liegen und schaue gar nicht hin. Aber mental das zu verkraften, da wird mir, glaube ich, sehr viele Zuschauer in diesem Punkt recht geben. Und das ist die Aufgabe eines Vermögensverwalters, genau diese Frage mit Ihnen zu klären. Wenn Sie mein Kunde sind und ich sehe Ihr Depot und Sie haben Palantir mit 600% im Plus oder sei immer und jetzt reden Sie über eine Bayer, dann muss ich Ihnen erklären, was ist genau dieses Dispositionsverhalten. Was sind Ihre Ziele? Wollen Sie, dass eine Aktie 10% Ihres Depots ausmacht? Ist Ihnen bewusst, dass die Volatilität eine ganz andere wird? Das Depot verändert sich, aber wenn eine Position sehr groß wird, wie mit Nvidia, der Charakter des Depots verändert sich. Aber Sie haben ja einen ursprünglichen ein Anlageprofil. Sie haben Ihre Ziele, Sie haben Ihre Restriktionen, Sie haben Ihren Weg definiert. Und mit der Entwicklung des Marktes, ein Organismus, entwickelt sich so auch Ihr Depot. Ein Depot ist ein Lebewesen, das ist ein Organismus. Und wenn er anfängt, sich zu entwickeln, dann muss man schauen, weil es verändert grundsätzlich Ihre Ausrichtung und auch Ihr Risikoprofil. Und wenn Sie das wollen, dann ist es machbar. Wenn Sie es nicht wollen, wenn es den Charakter Ihrer Investition anfängt zu verändern, dann muss man überprüfen, ob es okay ist.
Behavioral Finance, ich sehe, Sie haben sich hier noch was notiert. Was würden Sie den Zuschauern noch gerne mitgeben? Also was sind noch so, gerade im jetzigen Umfeld, wenn wir vielleicht mal, jetzt sind wir ja Jahresende, sind, was sind gerade so Fallstricke in diesem gerade Börsenbereich, wo wir uns jetzt gerade befinden? Worauf müssen wir jetzt gerade achten?
Was mir persönlich ein Anliegen ist und was wirklich etwas ist, was mich persönlich teilweise sehr, sehr ärgert, das ist diese Crash-Profiterei. Und wenn ich mir das manchmal ansehe, auch jetzt, wenn ich Nachrichten lese, Trump kommt und der Markt wird 30-40% fallen, Ich habe tatsächlich sogar Nachrichten gelesen, der DAX geht zurück auf 5.000, das Gold steigt auf 20.000, Bitcoin auf 1 Million. Ich möchte einfach eine Sache sagen. Ich glaube, die Zuschauer draußen wissen, dass für mich Geld ein Material ist, aus dem man die Zukunft und die Sicherheit der Menschen baut. Und das verdient Respekt. Und wenn ich vor die Kamera gehe und ich weiß, dass es nur eine einzige Person da draußen gibt, die dieses Interview sieht und die hört, was ich sage, dann muss ich mir der Verantwortung bewusst sein, weil diese eine einzige Person könnte das tun, was ich sage, und sich dabei ruinieren. Und wenn ich zurückblicke und ich sage, kein einziger dieser Crash-Propheten, die Millionen Klicks produzieren, hat Recht behalten. Es hat der dumme Linker Recht behalten, der seit 15 Jahren sagt, dass die Aktien steigen und dass die Aktie eine absolute Basis ist für eine funktionierende Volkswirtschaft, auch für eine soziale Volkswirtschaft, demokratische Volkswirtschaft, derer Verfechter ich bin, und für unser Altersgut, für unsere Altersvorsorge. Warum? Weil die Unternehmen als einziges in der Lage sind, diese Wirtschaftsleistung weiterzugeben. Und darum ist das für mich logisch. Und ich möchte einfach gerne, dass die, wenn ich auf einen Crash-Propheten höre und ich mache 2-3 Mal den Fehler, ihm zu folgen, verliere ich mein gesamtes Vermögen. Und es gibt nicht ein bisschen Pleite. Es geht nicht auch ein bisschen schwanger. Das heißt, entweder bin ich pleite oder ich bin es nicht. Und wenn ich mein Geld verliere, kann ich nicht mehr mit diesem Kapital arbeiten. Und deswegen bitte, Zuschauer da draußen, Rationalität walten lassen. Und wenn irgendwann mal irgendeinen die Sicherheit verlässt und Angst überkommt, dann schaut euch einfach mal das Langzeitchart vom DAX, vom Dow Jones oder von irgendeinem anderen Index. Und dann wissen Sie genau, dass Sie Ihr Vermögen nicht verlieren, sondern dass Sie Ihr Vermögen sinnvoll investieren. Und das ist auch die Aufgabe eines Vermögensverwalters, wie ich es gerade gesagt habe, dass er diese globalen, diese Zusammenhänge einfach mal den Wald, wo lauter Bäume nicht sehen, einfach mal die Tür aufmachen und sagt, schau mal, das ist okay. Es gibt die Ängste, die du hast, die sind nicht nötig. Und das ist für mich eine der wichtigsten Funktionen.
Lassen Sie uns noch einen kurzen Ausblick machen. Jetzt weiß ich, das Jahresende, das sind jetzt noch ein paar Wochen, das ist nicht kriegsentscheidend, Sie haben es gerade schön beschrieben, es geht um das langfristige Bild trotzdem. Gerade, wir haben natürlich viele deutsche Zuschauer. Wird der deutsche Markt vielleicht wieder spannend? Läuft alles auf die USA eigentlich geradezu? Oder die Schweiz? Sie haben es beschrieben, mit dem starken Franken, ist das auch weiterhin eine Party für deutsche Anleger, weil dieser Franken einfach nicht tot zu kriegen ist, beziehungsweise nicht mal niederzudrücken ist.
Dividieren wir wieder auseinander?
Gerne. Eins nach dem anderen.
Schweiz ist für die Deutschen im Moment eine Versicherung. Warum ist es eine Versicherung? Weil die Währung langfristig aufwertet. Das wird so weitergehen, natürlich. Ich denke, die nächsten 20 Jahre werden genauso laufen wie die vergangenen 20 Jahre. Verzeihung. Das ist die Situation Schweiz. Wir haben in der Schweiz Rechtssicherheit, exorbitante Dividenden, sehr hohe Dividenden. Und wir haben in der Schweiz noch etwas, was für mich ganz, ganz wichtig ist. Die Politik weiß, dass sie etwas tun muss, um den Verfall anderer Währungen gegenüber zum Franken zu stoppen. Und die Nationalbank ist unter Druck. Und darum wiederhole ich meine Behauptung vom letzten Mal. Ein Zinsschritt ist bereits seit unserem zweiten Interview geschehen. Es werden weitere folgen. Deutschland ist ein Neuanfang. Die Industrie liegt in Trümmern. Wir wissen warum. Darauf müssen wir nicht eingehen.
Die Frage ist, es ist ein Neuanfang, aber ob es ein richtiger Neuanfang wird, bezweifeln ja viele.
Es wird einen kompletten Restart geben. Deutschland ist ein sehr starkes Land. Und Deutschland ist, um es mal wirklich mit dem Herrn Krall zu zitieren, tatsächlich politisch sehr, sehr stark gebeutelt worden, was gerade die Wirtschaftspolitik angeht, wissen wir. Planwirtschaft ist etwas, was ruiniert Volkswirtschaft, und Marktwirtschaft ist etwas, was nachhaltige Werte erschafft. Ich denke, da ist jeder mit mir einer Meinung. Und ich denke, dass Deutschland vor einem riesengroßen Problem steht, aber auch vor riesengroßen Chancen. Und das darf man nicht vergessen. Gerade was die Autoindustrie angeht, es wird Restrukturierungen geben, es wird Neuanfänge geben, es wird Pleiten geben. Aber das Leben wird neu erwachen und Deutschland wird wieder absolut, ganz klar, an die Spitze wieder anknüpfen. Davon bin ich überzeugt. Ob das 3 Jahre dauert, 4 Jahre dauert, lassen wir dahingestellt sein. Deutschland wird es tun. Und das wird sehr viele Chancen eröffnen. Und die müssen wir minutiös genau verfolgen. Und wenn wir noch weiter miteinander in Zukunft Interviews führen, dann werden wir das genau verfolgen. Der erste Prozess ist, der erste Schritt ist getan. Es ist ein Cut. Und jetzt wird neu gesät. Und jetzt wird alles neu. Die Karten werden neu gemischt. Und wir werden jetzt im Januar sehen, welche Perspektiven für eine Regierungsbildung es gibt. Und das sind die ersten Schritte für die Zukunft. Und die Wirtschaft wird es adaptieren. Die Wirtschaft wird genau das adaptieren. Das wird alles Hand in Hand gehen.
Glauben Sie, dass dann auch deutsche Aktien in Ihrem Algorithmus auftauchen? Vielleicht, wenn Momentum reinkommt?
Ich habe nicht gesagt, dass sie nicht schon längst auftauchen.
Ah, also.
Selbstverständlich tauchen sie auf. Und
merkt man da schon was?
Also ich kann Ihnen sagen, dass eine unserer Basispositionen in Hannover Rück ist, seit Jahren. Gut, also das so viel darf ich verraten. Okay. Also das ist ja kein Geheimnis. Es gibt aber noch einige andere. Aber wie gesagt, ich möchte doch nicht unbedingt jetzt zu tiefe Einblicke in unsere fast 20 Jahre Erfahrung geben. Aber wie gesagt, mit unseren Kunden teilen wir sie selbstverständlich gerne. Aber auch mit den Zuschauern, das werden wir künftig tun. Also das ist logisch. Spaß beiseite. Es wird Mutationen geben, es wird Veränderungen geben. Und jetzt gehen wir nach Amerika. Und in Amerika muss ich es ganz klar sagen, dass Trump die nächsten Monate auch sehr spannend sein wird. Für mich ist bei Trump ehrlich das zentrale Thema, bleibt er rational oder verfällt er seinem Selbstverliebtheitswahn? Und wenn er rational bleibt und es gibt keine Eskalation im Handelsstreit oder im Handelskrieg und das Ganze eine Lösung findet, dann haben wir sogar einige White Swans von uns. Und damit meine ich Ende Nahostkonflikt, vielleicht hoffentlich Ende Ukraine-Krieg, weil mir ist es ehrlich gesagt völlig egal, wie der Deal aussieht. Es ist mir nicht völlig egal, aber ich find's einfach mal gut, wenn das Sterben aufhört. Das fände ich jetzt persönlich, völlig abgesehen davon, dass es den Märkten gut tun wird. Das meine ich mit einem White Swan. Das wird's denn definitiv. Aber ich persönlich bin der Meinung, dass das ja, es ist höchste Zeit, dass das Sterben aufhört und dass man sich wieder auf andere Dinge konzentrieren kann. Und ich halte den Trump dazu in der Lage, zumindest die nötigen Impulse dafür zu liefern, dass Bewegung in die Sache reinkommt. Kommunikation, Gespräche.
Jetzt übersetze ich mal, wenn es nicht schlecht läuft und wenn wir kein Pech haben, dann wäre es ja eigentlich schon ein weißer Schwan, oder? Dann wäre,
ja,
es braucht eigentlich gar nicht so viel für steigende Kurse, oder?
Nö. Jetzt werde ich viele wieder provozieren. Und jetzt werde ich wahrscheinlich auch wieder viel Beschimpfungen ernten. Gerne, wenn Sie respektvoll sind und wenn Sie sachlich sind, bin ich sehr dafür offen. Das Jahr 25 könnte in die Geschichte eingehen. Und zwar im positiven Sinne.
Da sind wir sehr gespannt. Und ich hoffe, jetzt schauen wir mal, wie die nächsten Wochen laufen, ja, dass wir uns bald wieder sprechen werden. Und ja, Ihr Track Record die letzten Wochen, Monate war nicht so schlecht. Herzlichen Dank. Hat wieder großen Spaß gemacht.
Ich habe zu danken.
Und ich hoffe, Leute, euch hat es auch Spaß gemacht und wir bekommen einen Daumen nach oben und schreibt gerne, ob ihr Moimir Linker wieder sehen wollt und auch Fragen gerne, was euch interessieren würde, was wir bei einem möglichen nächsten Interview besprechen sollen. Und der Algorithmus, ja, der wäre schon ein Blick wert, glaube ich. Das wäre schon spannend. Mal schauen, ob...
Ich habe gesagt, dass ich bereit bin, die Hosen runterzulassen und Einblicke zu gewähren.
Hosen runterlassen ist immer gut. Das mögen wir, das gefällt uns. Danke euch fürs Zuschauen. Wir sind jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.